Tag.
Besser.
Radio Dreieckland Freiburg. Unter 2,3 und 104,5 MHz. Das Märchen im Dienstags-Morgenradio.
Vor vielen Jahren lebte einmal ein Mädchen, das war unglaublich faul. Das wollte vor allen Dingen nicht spinnen. Das ging so weit, dass eines Tages seine Mutter es verprügelte. Nun kam genau in diesem Moment die Königin vorbei und als sie hörte, wie das Mädchen schrie, ließ sie anhalten, ging in das Haus und fragte die Frau, warum sie so auf ihre Tochter einschlägt. Naja, und der Mutter war es peinlich, der Königin zu erzählen, dass ihre Tochter so faul war. Und da erklärte sie einfach, ja, meine Tochter ist so wild aufs Spinnen, ich kann sie überhaupt nicht mehr davon abhalten und ich habe gar nicht so viel zum Spinnen. Wir haben gar nicht so viel Material und da weiß ich mir nicht mehr anders zu helfen. Ach, meint die Königin, wenn das so ist, dann nehme ich einfach die Tochter mit bei uns auf dem Schloss. Da gibt es genügend zu spinnen. Und so nahm sie das Mädchen mit. Und sie führte sie in eine große Kammer, die war randvoll mit Flachs. Und sie sagte zu dem Mädchen, wenn es dir gelingt, das alles zu spinnen, dann kannst du meinen Sohn heiraten. Damit drehte sich die Königin um und verließ den Raum. Das Mädchen stand da und weinte. Denn selbst wenn sie 300 Jahre am Stück gesponnen hätte, das hätte sie nie alles weggekriegt. Und so verging ein Tag, ohne dass sie irgendetwas getan hatte. Und es verging ein zweiter Tag, ohne dass sie eine Hand gerührt hätte. Und es ging ein dritter Tag, ohne dass sich irgendetwas in der Kammer verändert hätte, da kam die Königin wieder und fragte sie, »Mein Kind, was ist mit dir? Warum spinnst du nicht?« »Ach«, erklärte das Mädchen, »ich bin so traurig, weil ihr mich von meiner Mutter fortgerissen habt.« »Naja, für diesmal mag's gut sein«, antwortete die Königin, »aber jetzt setz dich dann mal an die Arbeit und fang an.« Und damit verließ sie wieder den Raum. Das Mädchen lehnte sich in seiner Not aus dem Fenster und weinte. Und da kamen drei Frauen vorbei. Die waren von ausnehmender Hässlichkeit. Die erste hatte eine Lippe, die ihr bis auf die Brust runterhing. Die zweite hatte einen Daumen, der war so groß wie ein Tischtennisschläger. Und die dritte hatte einen Fuß, auf dem sie bequem auch noch mit dem anderen stehen konnte. »Ja, mein Kind, was ist denn mit dir?« riefen die drei Frauen zum Fenster hinauf. »Warum weinst du denn?« »Ach, die Königin hat mich hier in einen Raum gesperrt und ich soll spinnen. Ich soll so viel spinnen, wie ich es mein Lebtag nie schaffen werde.« »Ach«, meinten die drei, »hat sie dir dafür nichts versprochen?« »Doch, wenn ich das jemals schaffen sollte, dann darf ich ihren Sohn heiraten.« »Wenn wir dir helfen zu spinnen, lädst du uns dann zu deiner Hochzeit ein?« »Alles, alles, was ihr wollt!« »Wirst du uns auch an deinem Tisch sitzen lassen und wirst du uns als deine Basen vorstellen?« »Alles, alles kriegt ihr, wenn ihr nur kommt und mir hier beim Spinnen helft.« Und damit rief sie die drei zu sich rauf und die setzten sich hin. Die erste leckte den Faden, die zweite zwirbelte ihn und die dritte trat das Spinnrad und im Hui war der ganze Raum leer gesponnen. Als am nächsten Tag die Königin kam, traute sie ihren Augen nicht. »Du bist aber fleißig!« Und sie ließ ihre Hofleute kommen, man ließ dem Mädchen ein schönes Kleid anziehen und so wurde Hochzeit gefeiert. Und wie sie es versprochen hatte, hat das Mädchen auch die drei Spinnerinnen eingeladen. Und die saßen nun am Tisch mit der Königin und dem König und mit dem Brautpaar. Ja, und weil sie nicht so ein besonders schöner Anblick waren, fragte dann der Prinz nach einiger Zeit sie, woher sie denn diese Hässlichkeiten hätten. Och, meinte die Erste, also meine hängende Unterlippe, die habe ich vom Fadenlecken. Tja, meinte die Zweite, also meinen breiten Daumen, den habe ich vom Fadenzwirnen. Ja, und ich habe meinen breiten Fuß vom Treten, antwortete die Dritte. Und als der Prinz das hörte, schaute er seine Braut an, die hübsch und jung war, und meinte, wenn man so hässlich wird vom Spinnen, dann sollst du nie mehr einen Flachsfaden berühren, geschweige denn eine Spindel oder ein Spinnrad.
Wie jeden Dienstag, so auch diesen Dienstag. Das Märchen im Morgenradio. Erzählt von Dorothee Krämer. Nächste Woche wieder um 6.20 Uhr und um 8.20 Uhr.
The niggas say you got a nut condition.
Oh, man, they clean now.
Good thing you got some clean nuts, you know.
Yo, what's up with all these niggas on these motherfucking records
man,
talking all this bullshit?
I don't know about these niggas out here, them old suck-ass niggas.
I ain't trying to hear that shit, man. These bitches ain't players, man.
Yeah, man, you know these niggas out here been faking for years, man. I'm glad my nigga Ice coming with that HP shit.
Bereits am 1. Juli trafen sich in Wien Vertreterinnen und Vertreter der deutschsprachigen Länder. Sie setzten ihre Unterschrift unter die neue Rechtschreibreform. Bereits vor einigen Tagen führte ich ein Interview mit Eva Ankiol. Eva Ankiol ist schon seit einiger Zeit mit der Rechtschreibreform beschäftigt. Sie hat an der Uni in Projekten zum Thema Analphabetismus gearbeitet und ist so auf das Thema Rechtschreibreform gekommen. Die letzte amtliche Festlegung datiert bereits auf das Jahr 1901 bzw. 1902. Was sind denn nun die Grundprinzipien der neuen Rechtschreibereform?
Bis jetzt gab es auch schon manche gute Prinzipien, auf die Rechtschreibung basiert hat. Aber jetzt versucht man, diese Prinzipien noch mehr auszubauen oder einzubeziehen. Das sind solche Prinzipien, die in der Sprache begründet sind. Zum Beispiel ein sehr wichtiges Prinzip ist das Stammprinzip. Dieses Stammprinzip heißt, dass man Wörter, die zu einer Wortfamilie gehören, auch in jeder Beziehung oder in jeder Form gleich schreibt. Im Gegensatz dazu gibt es solche Regelungen wie traditionelles Prinzip, zum Beispiel schreibe Schmied mit IE, weil man es früher mal mit IE ausgesprochen hat. Also man versucht heute mehr auf solche Prinzipien zu achten, die aus der Sprache begründbar sind.
Lassen sich denn jetzt so Hauptbereiche in dieser Rechtschreibreform erkennen?
Eigentlich sind alle Bereiche davon betroffen. Das heißt, es gibt Bereiche wie Laut-Buchstaben-Zuordnung, die da erfasst sind. Die Groß- und Kleinschreibung ist betroffen, getrennt Zusammenschreibung und auch die Zeichensetzung und die Worttrennung.
Kannst du jetzt noch ein ganz konkretes Beispiel für die Veränderung der Rechtschreibung nennen?
Also ich finde eigentlich zwei Bereiche besonders interessant. Der eine ist die Schreibung von S. Das ist immer ein allergischer Punkt gewesen im Deutschen. Das Problem ist, S oder scharfes S zu schreiben. Das wird jetzt so geregelt, im Großen und Ganzen, dass man nach einem kurzen Vokal SS schreibt und nach einem langen Vokal das scharfe S. Zum Beispiel das Wort müssen wird immer mit zwei S geschrieben, egal ob muss, müssen, gemusst oder was auch immer. Das wird, glaube ich, schon fördernd sein da für die damit man fehlerfreier schreibt. Und der andere Bereich ist die Zeichensetzung. Das finde ich ganz spannend. Es ist bekannt, dass es bisher 52 Kommaregeln gab. Jetzt gibt es nur noch 9. Und diese 9 sind auch so gemacht, dass dem Schreiber ziemlich viel frei gelassen wird, ob er ein Komma setzen wird oder nicht. Aber dort, wo man ein Komma setzen muss, das ist ganz klar definiert. Und das ist sehr gut so.
Lange wurden ja viel massivere Veränderungen für die Rechtschreibung gefordert. Zum Beispiel gab es die Idee, die Kleinschreibung generell einzuführen. Dazu gab es ja jede Menge Widerstand. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, bei jeder Reform ist es so, dass da viele Leute Angst davor haben, vor Veränderungen im Allgemeinen. So ist es auch bei einer Rechtschreibreform. Das ist irgendwann irgendwo ein Politikum. Es werden immer die Interessen von jemandem verletzt bei jeder Veränderung. Deshalb ist es so eine politische Frage geworden. Und gerade mit der allgemeinen Kleinschreibung, das würde das Schriftbild des Deutschen sehr, sehr verändern. Wahrscheinlich deshalb haben die Politiker gesagt, davon nehmen wir Abstand. Das geht jetzt nicht, weil das eine zu große Veränderung wäre.
Hier bei Radio Dreieckland wird relativ oft die Groß-I-Schreibweise, das sogenannte Majuskel-I, diskutiert, um Frauen und Männer gleichermaßen in der Sprache zu benennen. Das ist eine relativ alte Forderung, die geht ursprünglich zurück auf die Frauenbewegung. Dann hat die Taz, die Tageszeitung in Berlin, mal relativ lange, relativ konsequent diese Groß-I-Schreibweise durchgeführt. Wurde zu diesem Groß-I was gesagt bei der Rechtschreibreform?
Nein, also ich habe darüber nichts gelesen, das steht auch gar nichts in den Regeln oder im Regelwerk darüber.
Ab wann soll nun diese Rechtschreibreform genau gültig sein?
Es wird also amtlich eingeführt ab August 98. Vorher darf man das aber auch benutzen, auch in den Schulen darf es unterrichtet werden. Fraglich ist natürlich, ob es mit den Lehrwerken schon so weit ist bis dann. Es gibt eine Übergangszeit bis 2005, das heißt, in dieser Zeit von 98 bis 2005 sind die Altersschreibungen noch nicht falsch, nur überholt, und ab 2005 sollen in allen staatlichen Institutionen, Schulen, Behörden, aber auch natürlich in der sonstigen Gesellschaft ziemlich verbindlich diese Regelungen gelten.
Die meisten Leute haben ja nur noch diese alten Regeln im Kopf und haben die gelernt. Gibt es für die irgendeine Möglichkeit, das jetzt umzulernen?
Also für Schulkinder ist es klar, die Lehrer müssen dafür sorgen, dass sie diesen Umerziehungsprozess irgendwie einleiten und richtig ausführen. Für Erwachsene weiß ich konkret über keine Maßnahme, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Verlage Materialien zum Selbstlernen veröffentlichen werden und ganz bestimmt werden Sprachschulen oder solche ähnlichen Institutionen auch Kurse anbieten.
Letzte Frage an dich, Eva. Kannst du selbst überhaupt noch schreiben?
Das ist eine gute Frage. In der Tat geht es mir so, seitdem ich mit der Reform beschäftige, dass ich dauernd alles durcheinander bringe, die Begründungen verwechsle, und ich bin mir ganz sicher, dass es allen Leuten auch genauso gehen wird. Es wird eine Übergangszeit geben in unseren Köpfen, die ganz, ganz fürchterlich sein wird, aber ich denke, dass wir das schaffen, dann danach wird es ein bisschen geordneter, aber auch gleichzeitig freier, weil die neuen Regelungen sehr viele Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung unserer Schrift geben, die aber gleichzeitig noch die kommunikative Funktion der Schrift erfüllen. Das heißt, das, was wir geschrieben haben, auch gelesen werden kann.
Soweit Eva Ankiol zum Thema Rechtschreibreform. Radio Dreieckland Freiburg. 102,3 und 104,5 MHz. Die Nachrichten. Hungerstreik in Freiburg.
Seit knapp zwei Monaten verweigern mehr als 10.000 Häftlinge in der Türkei die Nahrungsaufnahme. Sie protestieren damit gegen die grausamen Haftbedingungen, denen sie unterworfen sind. Ihr Leben in den Gefängnissen ist von willkürlichen Misshandlungen und Folterungen geprägt. Rechtsbeistand und medizinische Versorgung sind nicht ausreichend. Seit dem vergangenen Freitag haben etwa 20 Menschen auch hier in Freiburg mit einem Hungerstreik begonnen. Sie unterstützen damit die Forderungen der Häftlinge in der Türkei und erklären sich mit ihnen solidarisch. Tagsüber befinden sie sich auf der Wiese vor der Mensa in der Rempartstraße, nachts in der Gießereihalle auf dem Kreta-Gelände. In den nächsten Tagen werden die Hungerstreikenden versuchen, einen Platz in der Innenstadt zu bekommen, um dort ihre Proteste öffentlich zu machen. In einem Flugblatt fordern sie die demokratische Öffentlichkeit in Freiburg auf, sich solidarisch und unterstützend zu verhalten. Wer Kontakt mit ihnen aufnehmen möchte, kann dies abends zwischen 20 und 22 Uhr auf dem Kreta-Gelände tun. Geld und Sachspenden, zum Beispiel Decken oder Zelte, können dort ebenfalls abgegeben werden. Weitere Berichte und ein Gespräch mit einigen der Hungerstreikenden senden wir heute um 10 Uhr in der Wiederholung des Montagsinfos.
Fröhliche Weihnacht im Supermarkt. Wenn es nach den Plänen des Einzelhandels geht, sollen Verbraucher zu Weihnachten in den Genuss der neuen Ladenöffnungszeit kommen, steht auf der Titelseite der gestrigen Badischen Zeitung zu lesen. Auf der entsprechenden Wirtschaftsseite heißt es, kaum informativer, Handel will neue Ladenöffnungszeiten zum Weihnachtsgeschäft. Schauen wir genauer hin, erfahren wir, dass sich hinter den Begriffen Handel und Einzelhandel der Hauptverband des deutschen Einzelhandels verbirgt, eine Interessenvertretung der sogenannten Arbeitgeber versteht sich, die einmal mehr so tun, als ob sie nicht nur die Entscheidungen fällen, sondern auch die Interessen aller vertreten. Bereits Ende letzter Woche konnten wir Verbraucher uns darüber freuen, dass wir ab November wochentäglich bis 20 Uhr unserer Konsumabhängigkeit frönen dürfen, samstags ausnahmslos bis 16 Uhr. Kein Wort darüber, wer den nun die zeitlichen Arbeitsstunden finanzieren soll, was es für einen weiteren Bevölkerungsanteil bedeuten mag, täglich nach der Tagesschau heimzukommen, wo denn die zusätzliche Kaufkraft, sprich das nötige Kleingeld herkommen mag, welches die Menschen nun auch des Abends in die Läden tragen sollen. Die Großen werden absehbarerweise Ausdauer und Ellbogen genug besitzen, auch diese Veränderungen auf dem Rücken ihrer Angestellten auszutragen. Thomas Wertz, Sprecher des deutschen Einzelhandels, weist darauf hin, dass es zu einer Entleerung der Vororte und der ländlichen Gebiete kommen werde. Lohnzuschläge wie beim langen Donnerstag könne es nicht geben, das würde der Ruin für viele Einzelhändler bedeuten. Soweit könne es natürlich nicht gehen. Die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen will auf weitere Protestaktionen gegen die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten verzichten. Sie will sich auf die laufenden Tarifverhandlungen konzentrieren, bei denen sie Zuschläge und neue Arbeitszeitmodelle fordert. Letzteres entspricht nicht zuletzt den Vorstellungen der Arbeitgeberseite. Kritik am Pharmakonzern Merck.
Der Dachverband der kritischen Aktionäre des Merck-Pharmakonzerns hat dem Vorstand des Konzerns vorgeworfen, eine, so wörtlich, absolut unverantwortliche Produktpolitik im Pharmabereich zu betreiben. Fast drei Viertel der von Merck in Afrika, Asien und Lateinamerika vertriebenen Produkte sei demnach gefährlich oder irrational. Die kritischen Aktionäre stützen sich bei dieser Aussage auf Untersuchungen der Buko-Pharma-Kampagne. Insbesondere wurden bestimmte Vitaminpräparate kritisiert, in denen zu hohe Vitamin-B-Dosierungen enthalten seien. Die Dosierung betrage teilweise das Zehnfache der notwendigen Tagesdosis. Außerdem seien die Präparate entgegen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation aus verschiedenen Vitaminen zusammengesetzt. Ein Vorstandsmitglied des Merck-Konzerns widersprach diesen Vorwürfen. Der Dachverband der kritischen Aktionäre des Merck-Konzerns hatte auf der diesjährigen Hauptversammlung außerdem eine Debatte über eine ökologische und soziale Veränderung der Satzung des Konzerns erzwungen. In den Abstimmungen über die entsprechenden Anträge war er jedoch erwartungsgemäß gescheitert. In einigen großen multinationalen Konzernen haben sich in den vergangenen Jahren kritische Aktionäre und Aktionärinnen mit kleinen Aktienpaketen eingekauft. Sie können dadurch die Politik der Konzerne besser verfolgen, analysieren und kritisieren. Ähnliche Gruppen kritischer Aktionäre und Aktionärinnen gibt es beispielsweise auch schon bei Daimler-Benz, Bayer oder Royal Dutch Shell. Die Merck KGaA ist der größte deutsche Pharmakonzern. Er gehört zu den weltweit größten Konzernen überhaupt. Sein Marktwert wird derzeit auf über 9 Milliarden D-Mark geschätzt. Im vergangenen Geschäftsjahr konnten 250 Millionen D-Mark Gewinne verbucht werden.
All unsere Stammhörerinnen und Stammhörer haben den bestimmt vermisst. Den üblichen Trenner in den Nachrichten im Morgenradio. Soweit zu den Nachrichten. Hört nun ein bisschen Zapmama zu.
Mes amis, oh! Donc nous-mêmes, tout ici, nous avons connu les difficultés, non? Donc nous-mêmes ici, nous voulons que les choses deviennent mieux, non?
Il n'y a qu'à penser, 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 il n'y a qu'à penser,
abrou,
oh! Il n'y a qu'à penser, abrou.
Kriegen wir sie. So war es vor 3 bis 4 Jahren auf ganz vielen Plakatwänden hier in Freiburg zu lesen. Auf denselben Plakaten stand dann oft noch Susi, who's that girl? Heute im Studio ist der Johannes Benoit, Mitglied und Mitarbeiter der Susi. Johannes, was ist denn die Susi, bitteschön?
Susi, das bedeutet selbstorganisierte, unabhängige Siedlungsinitiative. Es ist ein Projekt zur Schaffung von Wohnraum, Sozialwohnraum und studentischen Wohnraum in der Vauban-Kaserne in Freiburg. Wir haben uns zu diesem Zweck vor 3 Jahren gegründet, zunächst als e.V., später als gemeinnützige GmbH.
Jetzt hast du mehrfach von Wohnraum gesprochen. Was sind es für Leute, die in der Susi leben?
Im Moment wohnen 160 Personen da, darunter mittlerweile 46 Kinder. Das sind Studierende, Arbeitslose, zum Teil auch Leute, die eben bei Susi arbeiten und zum Teil Leute, die außerhalb arbeiten. Geplant ist das Projekt für Sozialwohnberechtigte und Studierende.
Jetzt hast du gesagt, 160 Leute wohnen da und hast von Planung gesprochen. Als ihr angetreten seid mit eurem Susi-Konzept, habt ihr mal von Wohnraum für 200 Menschen gesprochen. Wie sehen denn da eure aktuellen Pläne aus?
200 Menschen ursprünglich deswegen. Wir haben 4 Häuser bekommen oder uns wurden 4 Häuser zugesprochen. In jedem Haus wollten wir für 50 Personen Wohnraum schaffen. Dann sind wir aus verschiedenen Gründen in der Planung hochgegangen, und zwar die Geldgeber haben uns zum Teil gezwungen, mehr Leute in das Haus, in die Häuser unterzubringen. Zum anderen haben wir auch selbst gemerkt, dass wir einfach mehr Leute in unseren Häusern Wohnraum ermöglichen möchten. Langfristig sind jetzt für 220 Personen Wohnraum geplant in den 4 Häusern, eventuell noch zusätzlicher Wohnraum in Zwischenbebauung, aber das ist nun wirklich Zukunftsmusik.
Jetzt hast du gerade das Stichwort Geldgeber genannt. Wer finanziert die Susi?
Die Finanzierung, die besteht, kann man sagen, steht auf 3 Beinen. Zum einen sind das Zuschüsse, die uns das Wissenschaftsministerium gewährt. Das ist für 2 Häuser, die zu Studierendenwohnungen umgebaut werden. Zum zweiten bekommen wir zinsverbilligte Darlehen vom Wirtschaftsministerium, alles Land Baden-Württemberg. Das gibt es für Sozial- Wohnungsbau. Und zum Dritten finanzieren wir uns auch ein bisschen selbst durch die Eigenleistung, die wir bringen. Und ja, als vierter Punkt durch Privatdarlehen, die uns Privatpersonen gewähren, zum Teil zu recht günstigen Konditionen.
Als ihr da vor 4 Jahren angetreten seid, was war da baulich für diesen Umbau dieser 4 alten Kasernen geplant?
Geplant war, dass wir 4er- bis 6er-WGs schaffen, in jedem Haus ungefähr 10 bis 12. Wir wollten für jede Wohnung Küche, Bad nach einfachen Mitteln einrichten. Die Zimmer, die zum Teil sehr groß sind, zum Teil 36 Quadratmeter, teilen, sodass jeder Raum etwa 15 bis 20 Quadratmeter bekommt.
So sah also eure bauliche Planung aus. Wie ist der aktuelle Stand bzw. die Umsetzung?
Vom Plan her hat sich nicht allzu viel geändert, bis auf, dass die Wohnungen also wesentlich verschiedenere Wohnungen gebaut werden. Es gibt jetzt auch Einzimmer-Apartments, Zweizimmerwohnungen und auch größere Wohnungen. Zum Teil haben wir uns dafür entschieden, weil es billiger geworden ist, größere Wohnungen zu lassen. Und auf der anderen Seite auch, weil es uns wichtig erschien, für kleinere Gruppen, Familien, Alleinerziehende auch passende Wohnungen zu schaffen. Von der zeitlichen Planung her, wir wollten ursprünglich jetzt schon fertig sein mit allen 4 Häusern. Das haben wir gestreckt, weil wir gemerkt haben, dass es ja zu stressig wird, dass wir uns da ein bisschen viel vorgenommen hatten. Auf der anderen Seite ist es, wenn wir den Umbau strecken, auch besser für die Leute, die da arbeiten. Das heißt, die haben eine zeitliche Kontinuität drin, die können über längere Zeit mit einer Arbeit planen. Im Moment ist es so, wir haben 2 Häuser bereits fertig umgebaut. Ein Haus ist im Moment in Umbau und das nächste Haus, das Haus, wo am wenigsten dran gemacht werden muss, kommt nächstes Frühjahr dran.
Eine der Forderungen, die ihr euch auch selber gestellt hattet, war, dass ihr umweltgerecht bauen wolltet. Wie unterscheidet sich denn jetzt eure Baustelle von jeder x-beliebigen anderen Baustelle?
Erstmal ist es natürlich eine Umbaustelle. Was uns dann noch unterscheidet, ist, dass wir versuchen, möglichst wenig in die Bausubstanz einzugreifen. Das bedeutet, wir lassen die meisten Räume wirklich, wie sie sind. Nur wo es notwendig ist, nehmen wir Grundrissänderungen vor. Zum Zweiten halten wir uns im Luxus der Einrichtung, wo es geht, zurück. Die Badezimmer sind relativ einfach eingerichtet, was jetzt nicht heißt, dass sie hässlich sind, weil die Leute in viel Eigenarbeit auch ihre Badezimmer wirklich zu zum Teil künstlerischen Kleinodien gestaltet haben. Zum Zweiten versuchen wir, in den Baumaterialien ökologisch vertretbare Stoffe zu nehmen. Die Wandbaugruppe verwendet überwiegend Lehmsteine und Stampflehm, der von der Energiebilanz ziemlich günstig ist. Im Sanitärgewerk zum Beispiel versuchen wir, möglichst viele Gegenstände wiederzuverwerten. Also wir bauen alte Armaturen aus, renovieren die, bauen sie wieder ein, Waschbecken, Dito. Und die Dachdämmung beispielsweise wird mit Isoflock, also einem Dämmstoff aus Altpapier, durchgeführt. Ja, und ein Grundsatz, den wir haben, der jetzt nicht unbedingt mit den Baumaterialien zusammenhängt, ist Lohn statt Kauf. Das heißt, wir versuchen, möglichst viele Arbeiten wirklich als Arbeit durchzuführen und dadurch einen Neukauf von Materialien zu vermeiden.
Susi, das heißt selbstorganisierte, unabhängige Siedlungsinitiative, ist das jetzt nur ein Verein von Leuten, die zusammen Häuser umbauen und dadurch preiswerten Wohnraum schaffen, oder ist das auch noch mehr?
Also wir sind sicherlich kein Verein aus lauter Bauarbeitern und Bauarbeiterinnen, da steckt schon mehr dahinter. Die meisten Leute oder viele Leute, die bei uns wohnen, sind auch noch Leute, die das Projekt aus der ersten Stunde praktisch kennen. Im Moment kennen sich eigentlich alle und es gibt viele soziale Kontakte unter den Wohngemeinschaften, unter den Leuten, die da wohnen. Es ist natürlich interessant, wie sich das später entwickelt. Zum Beispiel in der Kaserne in Konstanz, Chiresie, die hat sich so ein bisschen zu einem ganz normalen Wohnareal entwickelt. Lassen wir es offen, dann schauen wir uns an, wie sich das entwickelt.
Noch eine letzte Frage an dich. Leute, die jetzt Interesse bekommen haben an der Susi, wie können die sich weiter über euch informieren?
Informieren kann man sich im Büro bei uns, Merzhauser Straße 170. Dann noch eine Sache in eigener Sache. Wir sind natürlich stets dabei, weitere Privatdarlehen zu bekommen, weil wir nicht unbedingt alles Geld von den Banken wollen. Wer da Interesse hat, vielleicht ein bisschen Geld übrig, uns einen Privatkredit zur Verfügung zu stellen, der kann uns doch auch mal anrufen. Jetzt sage ich noch kurz die Telefonnummer, dass man nicht rauskommen muss. Das ist in Freiburg die 457 0090.
Okay, soweit Johannes von der SUSE. Johannes, ich danke dir, dass du im Studio warst.
Gern geschehen.
Und wem das jetzt alles ein bisschen zu schnell mit der Telefonnummer ging, der holt sich gleich einen Zettel und Stift. Und nach dem nächsten Musikstück, was übrigens von Laurie Anderson ist und Gravity's Angel heißt, sage ich die Nummer dann nochmal durch. Radio Dreieckland Freiburg 102,3 und 104,5 MHz. Die Nachrichten. Hungerstreik in Freiburg.
Seit knapp zwei Monaten verweigern mehr als 10.000 Häftlinge in der Türkei die Nahrungsaufnahme. Sie protestieren damit gegen die grausamen Haftbedingungen, denen sie unterworfen sind. Ihr Leben in den Gefängnissen ist von willkürlichen Misshandlungen und Folterungen geprägt. Rechtsbeistand und medizinische Versorgung sind nicht ausreichend. Seit dem vergangenen Freitag haben etwa 20 Menschen auch hier in Freiburg mit einem Hungerstreik begonnen. Sie unterstützen damit die Forderungen der Häftlinge in der Türkei und erklären sich mit ihnen solidarisch. Tagsüber befinden sie sich auf der Wiese vor der Mensa in der Rempartstraße, nachts in der Gießereihalle auf dem Greta-Gelände. In den nächsten Tagen werden die Hungerstreikenden versuchen, einen Platz in der Innenstadt zu bekommen, um dort sich solidarisch und unterstützend zu verhalten. Wer Kontakt mit ihnen aufnehmen möchte, kann dies abends zwischen 20 und 22 Uhr auf dem Greta-Gelände tun. Geld und Sachspenden, zum Beispiel Decken oder Zelte, können dort ebenfalls abgegeben werden. Weitere Berichte und ein Gespräch mit einigen der Hungerstreikenden senden wir heute um 10 Uhr in der Wiederholung des Montags-Infos.
Fröhliche Weihnacht im Supermarkt.
Wenn es nach den Plänen des Einzelhandels geht, sollen Verbraucher zu Weihnachten in den Genuss der neuen Ladenöffnungszeit kommen, steht auf der Titelseite der gestrigen Badischen Zeitung zu lesen. Auf der entsprechenden Wirtschaftsseite heißt es kaum informativer: Handel will neue Ladenöffnungszeiten zum Weihnachtsgeschäft. Schauen wir genauer hin, erfahren wir, dass sich hinter den Begriffen Handel und Einzelhandel der Hauptverband des deutschen Einzelhandels verbirgt, eine Interessensvertretung der sogenannten Arbeitgeber versteht sich, die einmal mehr so tun, als ob sie nicht nur die Entscheidungen fällen, sondern auch die Interessen aller vertreten. Bereits Ende letzter Woche konnten wir Verbraucher uns darüber freuen, dass wir ab November wochentäglich bis 20 Uhr unserer Konsumabhängigkeit frönen dürfen. Samstags ausnahmslos bis 16 Uhr. Kein Wort darüber, wer denn nun die zusätzlichen Arbeitsstunden finanzieren soll, was es für einen weiteren Bevölkerungsanteil bedeuten mag, täglich nach der Tagesschau heimzukommen, wo denn die zusätzliche Kaufkraft, sprich das nötige Kleingeld herkommen mag, welches Menschen nun auch des Abends in die Läden tragen sollen. Die Großen werden absehbarerweise ausdauernd Ellbogen genug besitzen, auch diese Veränderung auf dem Rücken ihrer Angestellten auszutragen. Thomas Wertz, Sprecher des deutschen Einzelhandels, weist darauf hin, dass es zu einer Entleerung der Vororte und der ländlichen Gebiete kommen werde. Lohnzuschläge wie beim langen Donnerstag könne es nicht geben. Das würde der Ruin für viele Einzelhändler bedeuten. So weit könne es natürlich nicht gehen. Die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen will auf weitere Protestaktionen gegen die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten verzichten. Sie will sich auf die laufenden Tarifverhandlungen konzentrieren, bei denen sie Zuschläge und neue Arbeitszeitmodelle fordert. Letzteres entspricht nicht zuletzt den Vorstellungen der Arbeitgeberseite.
Kritik am Pharmakonzern Merck.
Der Dachverband der kritischen Aktionäre des Merck Pharmakonzerns hat dem Vorstand des Konzerns vorgeworfen, eine so wörtlich absolut unverantwortliche Produktpolitik im Pharmabereich zu betreiben. Fast drei Viertel der von Merck in Afrika, Asien und Lateinamerika vertriebenen Produkte sei demnach gefährlich oder irrational. Die kritischen Aktionäre stützten sich bei dieser Aussage auf Untersuchungen der Buco-Pharma-Kampagne. Insbesondere wurden bestimmte Vitaminpräparate kritisiert, in denen zu hohe Vitamin-B-Dosierungen enthalten seien. Die Dosierung betrage teilweise das Zehnfache der notwendigen Tagesdosis. Außerdem seien die Präparate entgegen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation aus verschiedenen Vitaminen zusammengesetzt. Ein Vorstandsmitglied des Merck-Konzerns widersprach diesen Vorwürfen. Der Dachverband der kritischen Aktionäre des Merck-Konzerns hatte auf der diesjährigen Hauptversammlung außerdem eine Debatte über eine ökologische und soziale Veränderung der Satzung des Konzerns erzwungen. In den Abstimmungen über die entsprechenden Anträge war er jedoch erwartungsgemäß gescheitert. In einigen großen multinationalen Konzernen haben sich in den vergangenen Jahren kritische Aktionäre und Aktionärinnen mit kleinen Aktienpaketen eingekauft. Sie können dadurch die Politik der Konzerne besser verfolgen, analysieren und kritisieren. Ähnliche Gruppen kritischer Aktionäre und Aktionärinnen gibt es beispielsweise auch schon bei Daimler-Benz, Bayer oder Royal Dutch Shell. Die Merck KGaA ist der größte deutsche Pharmakonzern. Er gehört zu den weltweit größten Konzernen überhaupt. Sein Marktwert wird derzeit auf über 9 Milliarden D-Mark geschätzt. Im vergangenen Geschäftsjahr konnten 250 Millionen D-Mark Gewinne verbucht werden.
Zum Wetter wollen wir heute nichts sagen, das könnte euch sonst eventuell schlechte Laune machen. Für euch heute im Studio waren und sind die Andrea, der Matthias und der Martin. Ihr könnt wie gewohnt hier noch weiter dem Morgenradio lauschen, es gibt da noch einiges zu hören, zum Beispiel das Märchen in etwa 10 Minuten, zum Weiteren könnt ihr dann in etwa einer halben Stunde ein Interview zur Rechtschreibreform hören, zur vollen Stunde die Nachrichten und nachher noch Veranstaltungshinweise und ein Interview zur SUSI, zur selbstorganisierten unabhängigen Studierendeninitiative. Vorher, bevor wir gleich in die Wiederholung gehen, kriegt ihr noch ein Live-Stück eingespielt. Es ist von Ice-T und heißt I Must Stand.
Nobody ever said life was gonna be easy. But damn. Just a kid. kid, moms died when I was 7, pops died 11. What's up with heaven? It's hell when you're an orphan at an early age. It's an impressionable stage, no love breeds rage in the heart of a child who never knew his roots. Looked up the pimps and the hustlers in the eelskin boots, parking caddies on the sidewalk, gangster talk, trucking diamonds and gold, rubber bands around the bank rolls. Fly girls to make your head spin, seen they partied all day long. I was like, put me on, but they said, little fella, run and go play. Take your butt to school or else you'll have to be like us one day. I didn't understand, but I tried to get a job while all the players got the girls, cause they'd hustle and rob. I was like making about 150 a week, and after taxes, you know what that is, lunch meat. Man, I know I can do better than this. I gotta get me a car, man. I gotta get a girl. I know I can do it out there, man. I'm finna go for it, man. I gotta get some money. Word.
I was born this way, a proud black man.
Streets of anger, trouble and crime. I had it hard, had to sleep in my car sometimes. But I never let another player see me down. I kept my front up, my gear clean, even when checking mine are green. Brothers knew my game was true, so I hooked.